Also das Leben ist wie ein Schachtel Praline, man weiß nie, was man bekommt. Ne? Und wenn so eine Predige kommt, ist es ja so ein bisschen ähnlich, man weiß nicht, was man bekommt. Ja, mein Name ist Eben, wie ebenso. Eben. Ich war, als ich nach Deutschland kam, sehr erstaunt, wie viele Leute mich kannte. Und die Leute waren sehr irritiert, als ich gesagt habe, was wollt ihr von mir? Ja, weil die waren so im Gespräch und sagte Eben. Und ich sagte, ja, was willst du denn? Ja, du hast mich gerade gerufen, ne, haben wir nicht. Es war schon spannend. Ich habe mit Gustav und Alain und ein paar anderen Geschwister hier eine Gemeinsamkeit. Ich bin der weißeste Afrikaner, die ihr wahrscheinlich hier kennenlernen. Ich bin gebürtiger Südafrikaner. Mein Freund kommt aus Deutschland, aber ich bin jetzt schon so lange hier. Ich bin durch und durch germanisiert. Falls ein oder andere Artikel nicht passt, liebe Leute, dann ist das halt so. Ihr müsst damit leben, ich lebe auch damit. Und bis jetzt bin ich ganz gut zurechtgekommen. Also von daher denke ich, es passt. Ich bin verheiratet, 4 Kinder. Also und finde es einfach toll, hier zu sein. Als Mara mich gebeten hat, hey, kannst du da predigen? Habe ich gesagt, cool, ich war schon einmal hier. Ist schon ein bisschen her. Hatten wir eine Leiterversammlung hier gehabt. Und hat die Gemeinde kennengelernt und ist einfach echt spannend, dann mal die Leute zu sehen, die die Gemeinde ausmacht, nämlich ihr. Genau. Ja. Ich möchte, bevor ich anfange, beten und dann schauen wir, was Gott für uns vorbereitet hat. Herr, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, Herr. Danke, dass du uns beschenken möchtest mit deinem Geist. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen auftust, zu empfangen. Dass du, Herr, unsere Geist einfach wach machst, zu hören, was du zu sagen hast. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Also, ich habe eine Tochter und 3 Söhne. Und das ist immer ganz spannend, weil meine Kinder sind nicht brav, die sind so wie ich. Ich muss nicht suchen nach, warum sind sie so, wie sie sind. Ich weiß, warum sie so sind, weil ich war auch so. Ich bin Gott ab und zu nur sehr dankbar, dass sie nicht die Möglichkeiten haben, das zu tun, was ich getan habe. Aber mittlerweile kommt meine Söhne auch so ein Teenie-Alter rein und ich kriege gar nicht mehr mit, was sie alles tun. Es ist vielleicht auch besser so. Aber es gab eine Geschichte, als mein drittes Kind, also der Joshua heißt, als er im Kindergarten war, kam, kennt ihr das, wenn die Erzieherin auf euch zukommt als Eltern und sagt, haben Sie einen Moment Zeit? Ja? Kam auf uns zu, haben Sie einen Moment Zeit? Wir sagen, ja, natürlich, ich will das eigentlich nicht, aber ja, also ob der viel Fernseher gucken würde und wenn ja, was der so gucken würde, also der erzählt nur noch von Krieg und von Blut und von Schwerter und von Kopf abhauen, also richtig dramatisch. Und meine Frau sagte, also ja, ganz ehrlich, also eigentlich, wir haben echt den Medienkonsum stark begrenzt und bei aller Liebe, du kannst Teletubbies so oft gucken, wie du willst, aber diese Kategorie fällt nicht da rein. Ja, keine Enthauptungen, kein Blut, kein Schwerter. Wir haben uns alle lieb in irgendeine unverständliche Gebrabbel. Und abends, als ich zu Hause war, fragte sie mich, sag mal, wenn du die Begriffe hörst, Krieg und Schwert und Kopf ab und Blut und fällt dir was ein? Sag ich, ja klar, seine Lieblingsgeschichte. Sie guckt mich ganz mit großen Augen an. Sagt David und Goliath. Der hatte so ein Pixi-Buch über David und Goliath. Hat die ganze Zeit wirklich überall rumgeschleppt, ja, und fand das total spannend, was David mit diesem Riesen gemacht hat. Nämlich den Kopf abgehaut, ja. Viel Blut. Es war auch ziemlich grafisch dargestellt. Und dann haben wir gesagt, beim nächsten, du darfst das mitbringen, Tag, nimmst du dein Lieblingsbuch mit. Damit ihr sehen, es ist gut biblisch, was das Kind so von sich gibt. Wir haben nichts Komisches angeguckt in den Filmen und im Fernsehen und so, sondern es ist einfach alles da drin. Und über diese Geschichte möchte ich heute Morgen einfach etwas mit euch teilen. Also ich liebe Gottes Wort und ich liebe auch gerade im Alten Testament, denn ich glaube, so viele von diesen Geschichten ist uns gegeben, dass wir lernen dürfen. Dass wir etwas merken von der Tiefe, die Menschen mit Gott erlebt haben, aber die auch wiederum uns helfen sollen, sind ja nicht nur Geschichten, sondern das ist Gottes Wort. Und es hilft uns, in unserem Alltag mit Sachen umzugehen. Jeder, der jetzt schon gedacht hat, ach, nicht schon wieder David und Goliath, ist schon wieder. Ich habe schon so oft, ich weiß nicht, wenn ihr mal so überschlägt, ich meine, ich bin mit David und Goliath aufgewachsen, also wirklich ganz vom Anfang an, Bibelstunde, die ganze Weg durch, es kommt, es lässt sich auch schon darstellen, oder? der Riese und der kleine Mann und der Schlinger und dann ist der Riese tot. Das ist ja auch eine coole Geschichte. Also, ich mag das. Wenn der kleine Mann siegt, oder? Ja, ist doch eine coole Geschichte. Darum wird es heute nicht gehen. Ich habe irgendwann mal die Geschichte durchgelesen und habe festgestellt, David, als er sich vorbereitet haben auf diesen Kampf, hat er 5 Steine aufgehoben. Und da habe ich mir gefragt, warum 5 Steine? Weil letztendlich einer hat gereicht, oder? Ich meine, es ist immer gut, vorbereitet zu sein, weil stellt euch vor, der Erste wäre daneben gegangen und dann so, ups, kannst du mal kurz warten, ich muss noch mal einen Stein holen. Kommt nicht so gut an. Aber der hat trotzdem 5 Steine geholt. Und ich habe mich gefragt, Herr, ist das vielleicht, gab es vielleicht einen Grund mit den 5 Steinen? Oder? Und dann habe ich etwas total Interessantes herausgefunden. Wir wissen, dass die Zahlen in Hebräischen auch für was steht. Also 1 steht für Gott zum Beispiel, die 3 für die Dreieinheit, 7 für die Herrlichkeit Gottes, keiner ist ihm gleich, 6 der Menschenzahl und 5, total interessant, bedeutet Gottes Gnade oder Gottes Güte. Und da fand ich interessant, da habe ich gesagt, muss der 5 Steine haben, um Gottes Gnade zu erfahren? Naja, natürlich nicht, ja, ist keine Korrelation dazwischen. Aber ich habe angefangen zu suchen nach der Haltung, die David hatte. Und ich kenne euch nicht, ich habe keine Ahnung, wo ihr gerade steht, welche Herausforderungen ihr in eurem Leben haben, welche Riesen da vielleicht gerade aufgetaucht sind. Aber ich möchte euch so vielleicht so 5 Steine zeigen, so 5 Haltungen, die ich glaube, David eingenommen hat, die uns helfen in unserem Leben, einfach auch Riesen zu besiegen. Ja, seid ihr bereit? Wir lesen erstmal den Bibelstelle gemeinsam miteinander. 1. Samuel 17, 1-11. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Soho, nicht Sozo, das ist wichtig, in Juda. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugten ihre Lage in Terebitental auf. Und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Da trat aus der Lage der Philister eine Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen, also das war echt groß. Und eine Spanne groß, so um die 4 Meter circa, für alle, die schnell rechnen kann, dann habt ihr. Und er stellte sich und rief zu den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht eine Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt auch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Und als Saul ganz Israel diese Worte der Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Jetzt haben wir einen kleinen Bruch. 40 Tage später, ja, könnt ihr euch das vorstellen? Jeden Tag für Tag kommt dieser Heini, ja, läuft da im Tal rum, guckt diese Armee an und brüllte da rum, ich bin hier, schick doch einen Mann, der dir mich kämpfen kann. Und oben so auf der Rand vom Tal ist Saul mit den ganzen Israeliten und die fürchten sich alle. Das ist eine irre Szene, oder? 40 Tage lang geht das. Und nach 40 Tagen sagt der Vater von David, Isai, sagt er, hier hast du, mein Junge, hier hast du ein bisschen Brot und Käse, geh mal gucken, ob dein Bruder noch in Ordnung ist. Ne? Ich habe schon lange nichts mehr von denen gehört, vielleicht haben die auch nichts mehr zu essen, jetzt gehst du mal gucken. Und jetzt kommt David, könnt ihr euch vorstellen, er hat eine simple Aufgabe, bringt Brot. Ja, nur Brot. Da war ja kein McDonald's oder Burger King oder sonst was in der Nähe. Bringt Brot. Und der läuft da durch die Gegend und sagt, was ist denn hier los? Hier sind also trübselig. Ich dachte, hier ist Krieg. Alle stehen hier oben rum und die machen gar nichts. Und alle, ich meine, 40 Tage lang, wisst ihr, was für eine Atmosphäre da war? 40 Tage lang Angst. Und David fragt, sag mal, was ist los hier bei euch? Und dann kommt Goliath, betritt die Bühne, brüllte da rum, verfluchte das ganze hier Israel. Und David sagt, sag mal, warum geht nicht eine runter und erledigt das Problem? Und er fängt an, Fragen zu stellen. Warum macht ihr nichts? Ist Gott nicht mit uns? Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Das sagt man ja so leicht. Und irgendwann hörte Saul, hier gibt es einen Bekloppten, der will gegen Goliath kämpfen. Ah ja, bis 40 Tage lang hat sich niemand freiwillig gemeldet. Ja? Und die, die sich freiwillig gemeldet haben, waren nicht mehr freiwillig. Und jetzt hört er, hier ist einer, der ist bereit zu kämpfen. Und er sagt, hol ihn, ich habe keine Lust mehr, hier 40 Tage zu warten. Und dann ist es interessant. Jetzt stellt euch vor, David, was war der von Beruf übrigens? Hat es jemand noch so? Ja, Hirte, Schäfer, na, also stinkt noch nach Wolle, kommt zum König. Er hatte auch echt dementsprechende Klamotten an. Ja, er war ja auch unterwegs. So, jetzt wird er zu Saul gebracht, der König, der da sitzt da in sein königliches Gewand. Und ich finde dieses Gespräch so genial. Manchmal lesen wir Gottes Wort auch viel zu fromm. Hier ist so richtig schön ein bisschen Comedy drin. Also, ihr glaubt mir nicht, aber ich zeig's euch. Wir machen mal einen Sprung, Vers 32. Hier kommt dieser kleine Junge zu Saul und sagt, mach dir keine Sorgen mehr. Hallo, seit 40 Tagen sitze ich hier als König von Israel mit einer Armee und wir fürchten uns echt zum Tode. Und hier kommen hier irgendein hergelaufen Lausebengel und sagen, mach dir keinen Stress mehr. Sag mal, geht's noch? Und dann sagt David, ich werde mit ihm kämpfen. Ja, könnt ihr euch das jetzt vorstellen? So wirklich ausgewachsener Mann, der zu Kampf gerüstet ist. Und dann kommt da so eine Teenager angelatscht, ja? Grün hinter die Ohren. Vielleicht hat er einen Lendenschutz angehabt, aber mir vielleicht auch nicht. Ja, ein paar Bartlatschen mit seinem Stab, kleinen Beutel und sagt, kein Stress, ich kämpfe. Ja, das ist die Szene. Und Saul reagiert hier richtig. Er sagt, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch eine Junge. Und er, Goliath, ist schon von Jugend an auf ein Krieger. Aber David gab nicht auf. Er sagte, ich hütete die Schafe meines Vaters. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gesagt hätte, aber okay. Ich hütete die Schafe meines Vaters. Und wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Erde zu rauben, dann verfolge ich ihm, schlage auf ihm ein und reiß ihm das Lamm aus dem Maul. Und wenn das Raubtier so blöd ist, mich anzugreifen, meine Einführung, packe ich es an die Mähne und schläge es tot. Alle, was macht man, wenn ein Löwe in Afrika auf einem zuläuft? Man läuft, so schnell wie man kann. Man packt ihm nicht an die Mähne und fängt an, drauf loszudroschen. Das macht man einfach nicht. Der Löwe mag das nicht. Könnt ihr mir wirklich glauben? Die sind da nicht so gut drauf zu sprechen. Aber David tötete den Löwen. Und dann sagt er was Interessantes. Der Herr, der mich aus dem Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister retten. Und schließlich war Saul einverstanden. Gut, so geht's, sagt er, der Herr ist mit dir. Und er gab David seine eigene Rüstung. Und er setzte ihm einen bronzenen Helm auf, zog ihm einen Brustpanzer an. Und David schnallte sich Sauls Schwert und versuchte, damit zu gehen. Das war wahrscheinlich ein ganz nicht so lustiger Anblick. Denn er hatte viel zu große Rüstung an und konnte kaum damit laufen. Er war das ja auch nicht gewöhnt. Und dann sagt er, ich kann daran nicht gehen. Ich bin daran nicht gewöhnt. Und er legte die Rüstung wieder ab. Dann holte er 5 glatte Kiesel aus einem Bach und legte es in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich bewaffnet nur mit seinem Hirtenstab und seinen Schleuder dem Philister. Also, ey, wisst ihr, wir lesen diese Geschichte und wir vergessen, dass es wirklich passiert. Wir vergessen die Dramatik, die da passiert ist. Wir haben hier echt einen unglaublich großen Kerl, der von seiner Jugend an nichts anderes gemacht haben, als Krieg und Kampftechniken zu erlernen. Und dann kommt eine kleine Teenie, ja, mit einem Lammfell, einer Tasche, einem Holzstock auf ihm zugelaufen und einer Schleuder, die übrigens damals sehr beliebt war, zwar so bei den Kindern, aber nicht als Kampfwaffe unbedingt. Und er kommt auf diesen Riesen zu. Ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte. Nein, ich weiß, dass ich den Mut nicht gehabt habe. David machte das aber. Und der Philister trat David entgegen, sein Schildträger ging ihm voran und er schnaubte verachtlich über diesen sonnengebräunten... Woher wusste er, dass er sonnengebräunt war? Er war gar nicht bedeckt. Sag ja, er hat nur einen Lendenschutz wahrscheinlich angehabt. Bin ich ein Hund, rief der David zu, dass du mit einem Stock auf mich zukommst? Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. Komm herüber, ich werde dein Fleisch dem Vögel und den wilden Tieren vorwerfen, rief er David zu. David rief zurück, du trittst mir mit Schwert und mit Speer und mit Würfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer, den Vögel und die wilden Tiere vorwerfen und das ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Als der Philister sich auf ihm zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, holte eine Kiesel heraus, schleuderte ihm und traf der Philister an den Stirn. Der Stein bohrte sich in sein Stirn und er fiel auf dem Gesicht voran auf den Boden. So triumphierte David nur mit einer Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Und weil er kein Schwert hatte, lief er hinüber, zog das Schwert der Philisters aus der Scheide und tötete ihn, schlug ihm den Kopf ab. Und als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Es ist doch echt eine irre Geschichte, oder? Dass dieser kleine Junge diesen Riesen entgegentritt. Und ich meine, wisst ihr, es ist ganz einfach zu sagen, ich trete meine Riesen entgegen. Gott ist auf meiner Seite. Das lässt sich so leicht sagen, wenn da kein Riese steht. Aber was ist, wenn der Riese dann wirklich plötzlich da ist? Was ist, wenn der Herausforderung in deinem Leben plötzlich da steht? Und du denkst, ich kann das nicht überwinden. Geht gar nicht. Was machst du, wenn deine Arbeitsstelle plötzlich verlierst? Wenn dein Ehe auseinanderbricht? Wenn deine Kinder krank werden? Oder wenn dein Schicksalsschlag deine Familie trifft? Und plötzlich stehst du einer Situation gegenüber, wo man ganz nicht mehr so leicht sagen, der Herr ist mit mir. Er hat diese Situation, wird er mir auch herausretten. Ich glaube, dass wir von David lernen dürfen. Seine Haltung ist nämlich sehr bezeichnet, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Und ich möchte für jeden Stein eine Haltung zuordnen. Eine Haltung, die wir hier, meine ich, auch aus dem Text herauslesen kann. Seine erste Stein, den er aufgehoben hat. Er war bereit. Ist das nicht interessant? Ich sage immer, wir Christen sind echt manchmal total seltsam. Ja, also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber manchmal denke ich, wir haben echt einen Duppen. Ihr natürlich nicht, ihr seid ja alle ganz normal. Ich meine, ihr in der schönen Natur, hier ist auch ein paar Bergen. Ich komme ja aus dem Flachland, ja da hinter Hannover noch. Also da ist ja, wir nennen ja hier der Hügel dann schon Berg. Aber manchmal wundern wir uns plötzlich, wenn so ein Hindernis in unserem Leben auftaucht. Wir sind dann total erstaunt darüber. Und da denke ich manchmal so, wisst ihr, hat Jesus uns eigentlich versprochen, komm zu mir und du wirst nie wieder Probleme haben? Kennt jemand diesen Teil des Evangeliums? Ich habe sie noch nicht gefunden. Ich habe schon echt gesucht. Glaube nur an mich und es gibt nur noch Himmel auf Erde. Hat jemand diese Vers zufällig gefunden? Ich auch nicht. Im Gegenteil, ich sehe, dass Jesus sehr viel darüber spricht. Das, was ich erleiden habe, das werdet ihr erlitten. Was sie mir angetan haben, wird sie euch antun. Er war wenigstens ehrlich, ne? Mir gefällt diese Verse nicht, aber er war ehrlich. Oder? Ja. Ihr merkt das jetzt gar nicht, was ich euch erzähle, ne? Aber ist okay. Aber Jesus spricht ganz oft darüber, dass Hindernisse sich einfach in uns in den Weg stellen. Und auch die Schreiber des Neuen Testaments, sei es Paulus oder Johannes oder Petrus, die reden von Hindernissen, die kommen werden. Und die waren auch gar nicht so überrascht. Lest doch mal die Stelle aus 2. Korintherbrief. Da zählt Paulus, so in Kapitel 8 meine ich, zählt er auf, was ihm alles begegnet ist, so an Hindernissen. So viel Mal bin ich geschlagen worden, so viel Mal bin ich gesteinigt worden, so viel Mal habe ich Hunger und Durst erlitten, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Das ist total irre, oder? Dann denke ich so, ich habe es noch gut, mir ist es noch nicht passiert. Erster Stein, seid doch bereit. Rechne mit Hindernisse. Es geht nicht darum, dass ich aus dem Weg gehe, sie zu finden. Bitte verstehe mich nicht falsch, ja? Ich mag keine Hindernisse. Ich bin ganz dankbar, wenn Gott mir Gnade schenkt und alles gut läuft. Aber ich weiß einfach, dass sie kommen werden. Und es schafft in mir eine Bereitschaft. Riesen wird sich in deinen Weg stellen. Akzeptiere es. Wenn wir diese Tatsache akzeptieren, erschrecken wir nicht, wenn sie da sind. Ich habe mal Leichtathletik eine Zeit lang gemacht, als ich in der Schule war. Und ich weiß nicht, kennt ihr das, so Hindernislauf? Guckt jemand ab und zu Leichtathletik hier unter euch? Ein paar nicken, ja. Also ihr wisst ja, diese Hürdenlauf, ja, habe ich gedacht, ich versuche das mal. Weil, ganz ehrlich, es sieht doch total cool aus, ja. Kennt ihr diesen Schritten? 1, 2, rüber, 1, 2, rüber oder mit den anderen Beinen, ja, ist ja egal, ob du links oder rechts bist. Und das sieht ja total krass aus, wenn so 200 Meter Lauf oder so 400 Meter Lauf Hürdenlauf ist, zack, zack, zack sind sie rüber. Und da habe ich gedacht, Mensch, das sieht so gut aus, das muss ich mal machen. Ja, die erste hat geklappt. Und dann ging es zack, zack auf der Nase, zack, zack auf der Nase und irgendwie sah das nicht mehr so gut aus. Also mein Hürdenlauf war irgendwie nicht so der Hit. Aber ich bin immer wieder aufgestanden. Ich habe gedacht, es ist egal, ob ich die alle mitnehme, bis ich zum Schluss komme. Ich glaube, ich hatte auch eins oder zwei dabei. Aber ich werde das Ding zu Ende bringen. Weil es nicht darum geht, wie das aussieht. Sondern es geht darum, es zu Ende zu bringen. Und David war hier bereit, diese Geschichte zu Ende zu bringen. Er hat von Anfang an gesagt, ich kämpfe gegen diesen Riesen. Ich werde diese Riesen besiegen. Ich werde mir nicht verängstigen lassen. Warum? Weil der so toll war? Nein. Weil er schon so viele Riesen gekämpft hat, das war sein erster übrigens. Sondern, weil er sagt, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Und wenn sich eine Riese aufstellt, dann werde ich ihn mit Gottes Hilfe besiegen. Diese Bereitschaft, denke ich, können wir auch haben. Den zweiten Stein. Ich bin orientiert. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Also Orientierung sind, das ist ja so eine Geschichte. Manche haben eine und manche Leute haben gar keine. Ich fand es immer spannend. Also meine Mutter zum Beispiel, sie hatte null Orientierungssinn. Also wirklich, man konnte sie zweimal im Kreis drehen und gesagt, Mama, wo ist das Haus? Da wusste sie das nicht mehr. Da mussten sie wirklich erstmal gucken, so, wo bin ich? Ah, okay, da ist ein Baum, da ist das Haus. Also das war echt krass. Wir haben auch echt viel Schnappenack mit ihr getrieben in der Hinsicht. Aber ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, wohin orientieren wir uns, wenn Probleme in unserem Leben auftauchen. Manchen rennen zu anderen Leuten, macht ihr natürlich nicht, und erzählen die ganze Welt von ihren Problemen. Überall rum. Ja, oh, mir geht's so schlecht. Wenn du nur weißt, was mir schon wieder passiert ist, oder man telefoniert, oder man simst, oder man twittert, oder man facebookt, oder postet es irgendwo, oder wie auch immer, man verbreitet das Nachricht so schnell wie möglich in alle Welt, was gerade wieder los ist. Oder man rennt zum Alain oder zu Gustav, weiß ich nicht, wie er das macht. Sag, Gustav, ich habe ein Problem. Und Gustav sagt, ja, aber das ist dein Problem. Nein, das macht er natürlich nicht. Ne? Der ist ganz lieb, der Gustav, glaube ich. Aber was machen wir, wenn ein Riese plötzlich dasteht? Ich finde das super interessant, was David gemacht hat. Wisst ihr, wir sind ja alle nüchtern und die meisten von uns sind ja gut Deutsch, ne? Deutschen, wir Norddeutschen, wir sind ja hier noch in Norddeutschland, ne? Wir sind nüchtern. Also wir betrachten das jetzt mal nüchtern. Das war eine Riese, würdet ihr sagen, das war eine Riese? Also rein realistisch war Goliath, der war groß, oder? Ja. Er war stark. Ich meine, der hat einen Webebalken da gehabt als Spear, hallo? Habt ihr schon mal einen Webebalken in der Hand gehabt? Nee, höchstens in 2 Hände oder in 4 Hände oder so. Es war echt ein riesiger Kerl. Und David hätte auch sagen können, naja, weißt du, von da oben, da sahst du noch ganz in Ordnung aus. So, ne? Aber jetzt stehe ich hier und Junge, Junge, du bist ordentlich groß. Macht er aber nicht. Was machen wir, wenn so ein Problem kommt? Also ganz oft stelle ich in meinem Leben fest, ich fange Gott an zu erzählen, wie groß mein Problem ist. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich sage, Jesus, ich weiß nicht, warum du das schon wieder zugelassen hast. Mensch, ich habe doch gerade hier ein Ding geknackt, jetzt komme ich schon wieder das nächste hier hoch. Kannst du nicht mal ein bisschen was anderes, weißt du, es gibt doch auch noch so viele andere Christen. Können sie nicht auch mal eine, ja, oder, also, ich rede ja nur so, wie ich das manchmal mache. Und dann zähle ich Gott, wie groß mein Problem ist. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Das hilft nicht. Gar nicht. Weil mein Problem wird nicht kleiner, er wird größer. Wie mehr wir darüber reden. Und ich finde das total erstaunlich, was David hier macht. David erzählt nicht Gott, wie groß sein Problem ist. Da darf ich euch was total Ungeistliches verraten. Er hat nicht mal vorher gebetet, bevor er der Riesen besiegen wollte. Er hat nicht gefastet und gebetet und haben gesagt, Herr, soll ich runtergehen und der Riese besiegen? Er hat einfach gesagt, ich mach's. Da ist eine Riese. Hau dem Ding den Kopf ab und fertig. Hier, was ist hier los mit euch allen? Beten. Das können wir nachher. Es ist irre, oder? Oh Herr, ich habe Probleme. Wir müssen erstmal beten. Bitte, versteh mich nicht falsch. Nichts gegen Gebet. Ich glaube, dass wir für alles beten sollen und das sind alles auch im Gebet vertreten. Aber manchmal nutzen wir das als Ausrede, um nicht unsere Herausforderungen entgegenzutreten. Und darum geht's mir. David machte das nicht. Er erzählte nicht Gott von seinem Riesen, sondern er erzählt dem Riesen von seinem Gott. Ist das nicht irre? Er sagt zu Goliath, du kommst mit mir mit ein Schwert und eine Speer und eine Schild. Und ich meine, der hat einen zweiten Mann dabei gehabt. Wir vergessen den Schildträger, ne? Meint ihr, der hat einfach da rumgestanden, ist da rumgestanden, wie die gerade gekämpft haben? Hallo? Der ab und zu hat er auch mal sich bewegt, ne? Sonst hat er ja nie wirklich so Nutzung gehabt. Und dann sagt er, ich komme zu dir im Namen des Allmächtigen, des Gottes Israels. Er erzählte den Riesen von seinem Gott. Und da habe ich gedacht, was für eine irre Blickwinkel, oder? Was für eine Perspektivenwechsel. Ich werde nicht mehr Gott von meinen großen Problemen erzählen, sondern ich werde mein Problem von Gott erzählen. Und das ist erstaunlich, was da passiert, wenn man anfängt, das zu tun. Denn ich weiß nämlich, dass ich die richtige Perspektive behalte. Es mögen Riesen in mein Leben treten. Es mögen Herausforderungen in mein Leben kommen, die ich alleine nicht schaffen, sie zu bewältigen. Aber ich weiß, ich habe einen Gott, der es kann. Und ich erzähle meine Probleme von meinem Riesengott und nicht andersrum. Und liebe Geschwister, das ist so, so genial, wenn wir lernen, das zu tun. Und ich finde, hier hat David so eine unglaubliche Vorbild für uns hinterlassen. Lass dich nicht von diesen Riesen lähmen, die gerade in deinem Leben stehen, sondern weiß, dass Gott da ist. Denn das hat Jesus verheißen. Ich bin mit euch bis an die Tage der Ende der Welt. Wie unglaublich ist das? Sein dritter Stein. Ich bin erfahren. Wenn wir anfangen zu laufen, ich meine, ich habe ja gerade ein paar Mal, habt ihr das auch gehört, ne? Nein, habt ihr es nicht mitgekriegt? Ja, hat man so seine Erfahrung gemacht mit diesen Stufen da, ne? Keiner der Junge geteilt, so nach dem Motto, sag mal, hast du keine Augen im Kopf, hier kannst du nicht sehen, hier ist eine Stufe, jetzt lern doch mal daraus. Ich garantiere euch aber, in einem Jahr fällt er nicht mehr über eine Stufe. Warum? Weil wir aus unseren Erfahrungen lernen. Wenn Hindernisse uns in den Weg stellen, dann lernen wir sie entweder zu umgehen, sie gar nicht erst aufkommen zu lassen, oder wir überwinden sie, weil wir es schon mal gemacht haben. Wer von euch kann Fahrrad fahren? Wer von euch konnte einfach immer Fahrrad fahren? Weißt du, so beim Geburt habt ihr schon so ein Fahrradklingel in der Hand gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr... Also ich kann euch nur sagen, wie ich Fahrradfahren gelernt habe. Wir hatten einen Gärtner und der hatte einfach so eine ganz normale Rad mit Stange. Und wir als Kinder fanden das cool, weil ich konnte so, wisst ihr, in diese V, ne, konnte ich mich so reinstellen, oben greifen und ich kam noch an die Pedalen dran. Und weil mein Gewicht so schön tief unten war, hatte ich überhaupt kein Balancierproblem. Ich konnte dann schön durch die Gegend fahren. Und dann hat meine Mutter echt eine total bescheuerte Idee. Sie kaufte mir ein eigenes Fahrrad. So kleinen Chopper. Wisst ihr, was ein Chopper ist? Ja, so ein schön langer Rücksitz, ne, so schön gepolstert, meine Hände etwas höher. Das Problem war, ja, der BMX kam später, aber das war auch dann ihr Leidwesen und der von meinem Bruder mehr als es meine war. Mein Gewicht war plötzlich woanders. Ich habe dieses Ding gehasst. Echt, ich glaube, das wollte mich umbringen. Ganz ehrlich, wisst ihr, dass man sich in der Kette verklemmen kann? Ja, das wusste ich auch nicht, aber es ist mir echt mehrmals so gegangen. Bis ich gelernt habe, diesen Fahrrad zu fahren, echt, ich habe viel Haut, viel Blut und viel blaue Flecken und Worte, die ich euch nicht beibringen wollen, verloren an diesem Fahrrad. Es war kein schöner, also manchmal musste man mich auch aus dem Fahrrad befreien. Also Befreiungsdienst habe ich schon vom Fahrrad erlebt. Das glaubt ihr gar nicht. Es war echt Wahnsinn. Aber ich habe irgendwann gelernt, den Fahrrad zu fahren. Lernen wir nicht auch so aus unserer Erfahrung heraus? Guck mal, was David hier macht. Er macht total interessante Erfahrungen. Er kommt und sagt, ich habe vielleicht noch nie gegen einen Riesen gekämpft, was die Geschichte, die wir von David kennen, zumindest stimmt. Aber, sagt er, wisst ihr was? Ich habe schon anderen Sachen bezwungen. Ich habe schon gegen einen Bär gekämpft, gegen einen Löwen. Und wenn die so doof waren, sich auf den Weg zu machen und bei mir ein Lamm zu reißen, ja, dann bin ich hinterhergegangen. Und ich habe sie nicht nur verscheucht, das hätte ich echt ehrlich gemacht, sondern ich meine dieses Bild, ja, ich denke gerne in Bilder. Stellt euch vor, so eine Löwe mit so einer halbtote Lamm hier im Maul, ja, vielleicht kriegt ihr ein oder andere Zunge, aber ist okay. Und David kommt, diese kleine Teenie mit einem Stock, drescht den Löwen einmal über dem Kopf und klaut ihm, reißt ihm den Lamm wieder aus dem Mund. Also entweder du bist total bescheuert oder du hast Mut. Aber da gibt es echt keinen zwischendrin. Und er sagt, und wenn der Löwe dann noch so doof ist, danach nochmal auf mich zugekommen, dann greife ich ihm an sein Mähne und hau so lange drauf, bis da nichts mehr sich bewegt. Also, ist es schon krass, oder? Hier mal ganz ehrlich, ich suche den nächsten Baum. Leute, lief, lass der Löwe, kann wegen mir alle Lämmer reißen, aber ich bin auf dem Baum. David hat aber hier seine Erfahrung gemacht, wie Gott ihm beigestanden ist, wie er seinen Mut zusammengenommen hat, wie er diese wilden Tieren bezwungen hat und sagen, weil ich das schon geschafft habe, schaffe ich auch diesen Riesen. Paulus drückt es etwas anders aus. Er sagt, Geschwister, freue euch, wenn ihr Bedrängnis erfährt. Und wir denken dann, Paulus, du hast einen schlechten Tag gehabt, dass du das geschrieben hast. Ich weiß nicht, was in deinem Wein drin war, aber wenn wir die Bibel zensieren, können wir diese Vers nicht drin. Freu dich, wenn du in Bedrängnis kommst. Hallo? Warum denn? Weil Bedrängnis dein Glauben prüft. Und dann reiht er so schön auf, was das alles bewirkt. Aber der hat recht. Denn aus der Erfahrung, die wir machen, können wir lernen. Und das zeigt uns David. Der hat gelernt, Probleme zu lösen. Und ganz ehrlich, wer mal schon vor einer Löwe gestanden hat, weiß, dass es ein Problem sein kann. Und da gibt es auch nicht so viel Raum für Fehler machen. Weil das könnte wirklich der letzte Fehler sein, den du gemacht hast. David hatte anscheinend die Tränen, also ich werde ihm irgendwann fragen, wie er es gemacht hat, weil das interessiert mich wirklich. Wie hat er das denn geschafft? Aber ich finde es interessant, dass David auch hier in der Hinsicht sehr lösungsorientiert denke und nicht problemorientiert. Auch hier in der Hinsicht sagt er, ich habe bereits Erfahrung gemacht, ich weiß, dass mein Gott mir hilft und mir beisteht. Ich habe schon Probleme bezwungen und überwunden. Und naja gut, es ist eine Riese, eins mehr. Und? Auch den schaffe ich. Ganz ehrlich, ich habe das noch nicht erreicht. Ab und zu, wenn ein Problem sich in meinem Leben auftut, dann denke ich, oh, Jesus, ich will einfach in den Himmel, hol mich und dann ist gut. Und dann sagt meine Frau, nein, ich bete dich wieder zurück, du darfst noch nicht gehen. Ja, sie liebt mich sehr. Und dann sage ich, okay, Schatz, ich will trotzdem in den Himmel. Ich bin noch nicht da, wo David war, dass ich sagen kann, ey, für jede Riese, der sich in meinem Leben aufturm, weiß ich, dass Gott mir helfen will. Aber ich will, dass Gott mich einfach hier darauf zubereitet. Ich möchte hier lernen, auch jedes Problem wirklich von meinem großen Gott zu erzählen. Und wo sich Schwierigkeiten auftürmen, zu sagen, aber Gott hat mich doch da und da geholfen. Und es gibt interessante Erfahrungen in meinem Leben. Manchmal wiederholt sich auch solche Prüfungen. Und wisst ihr, beim zweiten, beim dritten Mal ist sie gar nicht so schlimm. Dann denke ich, ach, das kenne ich doch. Habe ich schon gehabt. Ich finde es immer noch nicht schön, aber ich habe das schon mit Gottes Hilfe geschafft. Und dann gehe ich ganz anders an dem Problem dran, oder? Geht es euch nicht so? Ich glaube schon. Und dann merke ich, ich muss mich daran erinnern, wo Gott schon in mein Leben gewirkt hat. Und das macht David hier. Er erinnert sich selber daran, wo Gott ihm geholfen hat. Er hat Erfahrung. Er sagt, Gott war schon da. Er hat mich schon durch diesen Sachen durchgeholfen. Und er wird es wieder tun. Und ich finde es unglaublich ermutigend, zu sagen, ich habe keinen blassen Schimmer, was in meiner Zukunft passieren wird. Aber ich weiß, Gott ist mit mir. Und alles andere ist doch echt dann egal. Der vierte Stein. Ich bin gerüstet. es ist echt eine interessante Szene. David, egal wie ihr mir jetzt im Kopf vorstellt, aber als Saul versucht, ihm seine Panzer aufzuziehen. Ich meine, ganz ehrlich, unter uns ist es doch verständlich. Hier kommt ein Junge, der null Kampferfahrung hat. Also wirklich kriegerisch gesehen zero. Ja, da noch Nuller gibt es nicht mehr. Und dann sagt er, ich kämpfe gegen ihn. Und Saul sagt irgendwann, ach, ist mir egal. Weißt du, dann geh runter, lass dir den Kopf abhauen und gut ist. Ich habe dann wieder meine Ruhe, keiner, der mich nervt. Und wir warten, bis vielleicht wirklich einer kommt und den Riese besiegen. Aber ich meine, schlechte Gewissen, gute Gewissen, ich ziehe ihm wenigstens meinen Panzer an. Und dann stülpt er David seinen Helm auf und den schweren Panzer und den Schild und den... Und es gibt manche solche Kinderbücher, die zeichnen das richtig herrlich. Da sieht man so kleine Mannequin, ja, der Helm ungefähr bis hier, der Schild da, der Spiel irgendwie und er sackt zusammen unter der Gewicht. Das ist wahrscheinlich sehr realistisch gewesen. Und David sagt, stopp. Ich kann nicht mal laufen in dem Zeug. Raus damit. Und was macht er dann? Dann macht er das, was er kann. Und wisst ihr, ich stelle fest, dass in so Herausforderungen versuchen wir Sachen zu tun, die wir nicht können. Manchmal sind wir seltsam. Und wir sagen dann, aber wenn ich doch, kennt ihr den Satz, wenn ich doch nur so viel Glaube habt wie, wenn ich doch nur so fröhlich sein kann wie, wenn ich doch nur dieselbe Einstellung haben könnte wie, wenn ich doch nur, hast du aber nicht. Und mit jeder wenn ich doch nur, mach's trotzdem nicht so. Und ich finde es super interessant, David hier, der hat nicht angefangen zu lamentieren, er hat nicht gesagt, Saul, weißt du, hast du einen kleineren Helm? Ein Schild, die vielleicht mir passt? Eine Panzer, such doch mal der Dünnste unter euch auf und lass ihm mal sein Zeug geben. Sondern sagt, nee, lass mal, ich kann damit nicht umgehen. Ich mache lieber das, was ich kann. Er holt 5 Steine für seinen Schleuder. Und ich habe immer gedacht, also als ich die Geschichte so gelernt habe und so, als ich aufgewachsen bin, habe ich immer gedacht, der größte Wunder war echt, dass David Saul mit diesen Steinschleuder getötet hat. Weil ich meine, das ist schon imposant, oder? So kleine junge Männchen da, ne? Der David, der war noch ein schöner Jüngling und der holt da irgendwelche kleine Kiesel und schleudert ein bisschen so wupp, wupp. Wick. Und ich habe dann immer gedacht, wisst ihr, kennt jemand Knight Rider? Ah, sehr schön. Also, ich bin ein Kind der 90er, Knight Rider, der hat so ein ganz cooles Auto gehabt. Damals war sie cool, heute sieht sie doof aus. Kit ist sein Auto. Und da gab es einen Knopf, das fand einfach total genial. Turbo Boost, ja? Könnt ihr euch daran erinnern? Und oh, wenn er Turbo Boost gedruckt haben, dann flog das Auto so einfach so durch die Gegend. Und ich habe immer gedacht, David, ich meine, der musste das ja machen. Der hat den Stein, hat seinen Schleuder, ja, schleudert ein bisschen, laste los. Und als der Stein so flog, sagte Gott so, bisschen nach links, alles klar, okay. Turbo Boost. Und dieser Stein traf den mitten im Kopf und ja, dann, dass er dann, weil es steht ja auch, es bohrte sich richtig in seinen Kopf rein und dann war er tot. Das habe ich immer gedacht. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht musst du dich doch ein bisschen auseinandersetzen mit den Schleuder. Wusst ihr eigentlich, dass der Schleuder eine richtig gefährliche Waffe ist? Ich wusste das nicht. Das ist der treffsicherste Waffe auf 150 Meter. Wisst ihr, wie viel 150 Meter ist? Ich brauche manchmal eine Brille, um das zu sehen. Weiß nicht, wie das euch geht. Also ich 150 Meter, das ist ja echt krass. Jemand, der richtig damit umgehen konnte, war treffsicher bis zu 150 Meter. Mir ist es egal, welche Waffe du mir in die Hand drückst. Ich treffe das sowieso nicht, ja. Vielleicht eine Rakete, aber das ist dann auch egal. Die Munition übrigens, die Steine, der Durchschnittsstein war so groß wie eine Billardkugel. Da habe ich gedacht, alles klar. Es ist egal, wie weit du von mir wegstehst, aber wenn du mit ein bisschen Kraft mir eine Billardkugel an den Kopf knallst, das überlebe ich wahrscheinlich auch nicht. Das war so ungefähr die Waffen, die sie wirklich benutzt haben. Es gab auch lange Zeit, also bis zum 18. Jahrhundert, gab es wirklich Regimenten mit Steinschleuder. Wusste ich gar nicht. Aber das könnt ihr ja selber nachforschen. Die Balearen zum Beispiel ist bekannt dafür, die ab und zu machen die das auch noch so, nur aus Jux und Dollerei, haben sie so kleine Treffen, so wie wir die Kaninchenzuchtsvereine haben, haben die einen Steinschleuderverein. Und ich weiß nicht, ob die so viel Stress mit dem Nachbarn dann auch haben, aber die können ja mal lösen, ne? ja, andere Länder, andere Sitten. David kannte aber seine Fähigkeiten. Er wusste, was er tun konnte, und er wusste auch seine Grenzen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass auch wir erkennen, was Gott uns geschenkt haben. Denn wisst ihr, wenn wir ein Problem haben, ist es ja echt gut, Ratgeber zu fragen, was würdest du in meiner Situation machen? Aber manchmal fragen wir zu viele Leute und plötzlich haben wir 15 verschiedene Meinungen. Und was machen wir denn damit? Ich habe ja schon mal gefragt, hat sonst jemand Kinder außer mir hier? Ein paar. Ich habe ja festgestellt, die beste Ratgeber in Erziehung sind die Leute, die keine haben. Euch auch schon mal so gegangen? Also wir haben so viele Tipps gekriegt von Leuten, die keine Kinder haben, das war Wahnsinn, echt. Ey, wenn ich die alle umgesetzt habe, hätte ich heute kein Kind mehr, wäre im Knast. Ja, mein Kind wäre alle tot, also das ist wirklich ganz ehrlich. Also, such dir Ratgeber aus, die wirklich in dein Leben reinsprechen, die dich kennen, die deine Fähigkeiten kennen, die deine Grenzen kennen, die weiß, was Gott in dein Leben hineingelegt haben, gerade in solche Situationen. Suche nicht Menschen, die dir irgendwas Blaues vom Himmel runter erzählen. Das bringt nichts. David kannte seine Grenzen und er kannte seine Fähigkeiten. Er hat sich nicht von Saul einreden lassen, den Panzer anzuziehen, sondern er nahm das, was er hatte. Das, womit er umgehen konnte. Und ich glaube, Gott hat uns so ausgestattet, dass wir jedes Problem, das in unserem Leben auf uns zukommt, dass wir das überwinden können. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Verstehe mich nicht falsch. Das ist wichtig. Ich glaube, dass Gott uns den Fähigkeiten, den Kraft gegeben haben, jedes Problem in unserem Leben zu überwinden. Oft mit viel Tränen, mit viel Schmerz und mit viel Kraftverlust. Aber es ist möglich. Der fünfte Stein ist für mich der wichtigste. Riesen sind besiegbar. Riesen sind besiegbar. Oft haben wir einen Blick, in dem wir Riesen anschauen und denken, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Und es kommt eine Situation im Leben auf, wo wir sagen, geht nicht. Es gibt eine gute Nachricht, Riesen sind besiegbar. Riesen sind besiegbar. Jede Hindernis kann überwunden werden. Und jede Herausforderung hat ein Ende. Vielleicht nicht immer so, wie wir es gern hätten, aber sie hat ein Ende. Katja Sukowski, Pastorin bei uns in der K21, sagt immer, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ich finde das ein guter Spruch. Weil wenn ich die Bibel lese, am Ende wird alles gut. Steht geschrieben. Also wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ich weiß jetzt nicht, ich habe dann so gedacht für mich, es gibt mir nicht immer Trost. Ja, ich hätte lieber, dass alles gut ist am Ende. Und wenn es noch nicht gut ist, dann bin ich noch nicht am Ende. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Es gibt eine Geschichte von einer älteren Schwester in einer Gemeinde, die hat so, als sie angefangen hat, gemerkt haben, so, Leben geht so langsam zu Ende, hat sie angefangen, ihre Sachen zu richten, Testament fertig gemacht, besprach mit dem Pastor so den Beerdigungsablauf und sagte, wisst ihr, Pastor, ich möchte mit einem Nachtischlöffel beerdigt werden. Mit einem Nachtischlöffel. Klein, Teaspoon. Ja, warum willst du mit einem Nachtischlöffel beerdigt werden, sagt er. Sag, weil das Beste kommt doch immer zum Schluss. Ja, den kleinen Löffel, ne, zum Nachtisch. Kennt ihr? Ja, sehr schön. Das Beste kommt immer zum Schluss. Fand ich total interessant. Habe ich gedacht, das ist doch eine richtig coole Art und Weise, sich seine Beerdigung zu organisieren, oder? Also, falls ihr wieder einen Pastor habt, ne, dann könnt ihr irritieren mal und sagen, Pastor, auf unsere Beerdigung möchte ich mit dem Löffel beerdigt werden. Den gebe ich nicht ab, den Löffel. Calvin Coolidge, der 30. Präsident der USA, hat folgenden Satz gesagt. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu wissen, auch gerade in Bezug auf Riesen, dass es uns hilft. Wenn du 10 Probleme auf der Straße auf dich zukommen siehst, dann kannst du sicher sein, dass 9 in den Graben fahren, bevor sie dich erreichen. Ich lese es nochmal. Wenn du 10 Probleme auf der Straße auf dich zukommen siehst, kannst du sicher sein, dass neun in der Graben fahren, bevor sie dich erreichen. Oft ziehen wir Riesen, die gar nicht da sind. Und wir machen uns Gedanken und investieren Kraft und Sorgen. Und wir malen uns aus, was alles passieren kann. Was ist, wenn? Aber wenn wir wissen, Riesen sind besiegbar, dann brauchen wir dafür gar keine Angst zu haben. Und David hat uns gezeigt, Riesen sind besiegbar. Und Jesus hat uns eine noch größere Vorbild gegeben, haben gesagt, alle Riesen sind besiegbar. Sogar des Todesriesen ist besiegbar und wird besiegt werden. Jesus spricht selber und sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was gibt es denn bitteschön mehr? Ich habe mein Leben nicht in meiner Hand und ich weiß nicht, wie es hier ausgeht. Ich weiß nicht, welche Herausforderung Gott mir schicken wird, was alles passieren wird. Ich kenne auch euren Lebensweg nicht. Ich glaube, manchmal ist es auch gut, dass wir es nicht wissen. Aber wenn ich eins weiß, er ist da. Und mit seiner Kraft werde ich siegreich sein. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns durch dein Wort zeigst, wie wir leben können, wie wir leben sollen. Und gerade wenn solche Herausforderungen in unserem Leben stehen, oh ja, dann sind wir oft gelähmt. Angst und Furcht und Unsicherheit und diese Ungewissheit. Aber wir wissen, ja, du hast alles überwunden. Und aus dieser Kraft dürfen wir schöpfen, denn wir sind deine Kinder. Und ich bitte dich, ja, egal in welche Situation jeder von uns Einzelnen steckt, dass du kommst mit deiner Gnade. Und also unsere Perspektive einfach wechseln zu dir, Herr, dass wir weniger mit dir über unsere Probleme sprechen, sondern mehr über unsere Probleme über dich sprechen. Dass wir nicht sagen, wie groß unsere Probleme ist, sondern wie groß unser Gott ist. Und du hast alles getan, damit wir deine Herrlichkeit miterben dürfen. So bitte ich dich, dass du uns Gnade schenkst, dass du unsere Augen auftust, dass du uns stärkst und ausrüstest mit deiner Kraft, dass wir die Fähigkeiten ganz neu erlangen, Riesen zu besiegen. Schenk uns diese Gnade im Namen Jesu. Amen. Amen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und denkst, es ist ja alles schön und gut, aber ich weiß gar nicht, ob ich diesen Jesus kenne, der diese Riesen besiegen kann. Etwas, was wir bei uns immer wieder anbieten, ich glaube, es ist total wichtig, einfach zu sagen, kennst du diesen Jesus? Hast du ihn schon kennengelernt? Hast du schon beschlossen, ich will mein Leben mit ihm teilen? Und einfach die Möglichkeit zu geben, und ich denke gerade hier am Ende des Gottesdienstes auch, einfach einen Moment zu geben und sagen, hast du diese Entscheidung getroffen? Denn hier sitzen so viele, die Entscheidung getroffen haben, gesagt haben, ja, mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft kann ich Riesen besiegen. Und ich möchte die Frage einfach stellen. Vielleicht schließen wir einfach die Augen, um Privatsphäre zu gewähren. Ist dir jemand heute Morgen, der sagt, ich möchte mein Leben ganz neu ausrichten, ich möchte mein Leben mit Jesus leben, ich möchte mit diesem Gott, der David geholfen hat, auch meine Riesen besiegen. Dann bitte ich nur mal kurz Handzeichen. Nicht, weil ich eine Statistik abzählen möchte oder jemand dann vertraglich festnageln, sondern einfach als Zeichen auch Gott gegenüber. Ist dir jemand heute Morgen? Halleluja. So eine wichtige Entscheidung zu treffen und zu sagen, Herr, ich möchte mit ihm leben, mein Leben mit ihm teilen. Vater, so danke ich dir, dass unsere Leben deine Hände stehen. Ich bitte dich um deine Gnade, dass du mit uns gehst.